Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Entfacht euer Wissen mit unseren brandaktuellen Kursen. Jetzt buchen unter tuv-akademie.at/brandschutz. Sicher besser.
Der Sommer 2025 war hierzulande und in ganz Mitteleuropa ein eher nasser Sommer. Aber nicht weit weg sieht die Lage ganz anders aus. Extreme Temperaturen, so gut wie überhaupt kein Regen und starke Winde. Das alles befeuert wortwörtlich die Waldbrandsaison. Und im August dann zum 16. Mal alleine in dieser Saison wird der EU-Zivilschutzmechanismus aktiviert. Dieses Mal kommt der Hilferuf aus Südosteuropa, konkret aus Montenegro. Und die Antworten kommen aus Tschechien, aus Kroatien, Serbien, Ungarn und Bosnien und Herzegowina. Teils über den EU-Zivilschutzmechanismus, teils auch bilateral. Und auch Österreich entsendet Truppen, den Sonderdienst Waldbrandbekämpfung des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbands. Ich bin Marcel Kilic und damit herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Bei mir ist der Einsatzleiter, Head of Mission, Landesfeuerwehrrat Alois Zaussinger. Er ist Bezirksfeuerwehrkommandant in Hollabrunn. Alois, herzlich willkommen.
Ja, danke auch für die Einladung. Hallo an alle und es ist uns eine Freude, auch die Leistungen, die wir in Montenegro gezeigt haben, da heute präsentieren zu dürfen.
Und auch bei uns ist der Zugskommandant im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung, Oberbrandinspektor Manfred Trauner. Er ist auch Kommandant der Feuerwehr Mühlbach. Manfred, schön, dass du da bist.
Servus, grüß euch. Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Alois, vielleicht zum Einstieg ein kurzes Resümee von dir als Einsatzleiter. Wie schaust du auf diesen Einsatz zurück?
Ja, der Einsatz, ich glaube, ich habe das oft gesagt, war wirklich fordernd und ich sage, wir waren ja insgesamt nach einer Woche sind wir abgelöst worden und das Resümee, es bleibt ja immer nur das Positive in Erinnerung. Wir haben dort wirklich sehr viel Gutes für die Bevölkerung gemacht, haben auch für uns sehr viel gelernt und ich glaube, es war, dass das fordernd war, der Einsatz war wirklich für die Zukunft einfach, hat uns das viele, viele Dinge präsentiert, die wir auch noch besser messen und ich sage, man muss mit jedem Einsatz kritisch umgehen, das werden wir auch, aber resümierend war das wirklich ein toller Einsatz auch für unsere Leute.
Ja, ich würde sagen, was mir in Erinnerung bleibt, eigentlich die Kameradschaft, muss man sagen, eigentlich in so einem Einsatz, also für das Leute, die was aus ganz Niederösterreich zusammengewürftet werden und einfach arbeiten zusammen im Einsatz voll unter Stress, unter höchsten Bedingungen, unter Hitze, unter Feuer. Also das ist schon sehr beeindruckend gewesen für mich, dass das so gut funktioniert eigentlich.
Sehr schön, wenn man da so zurückschauen kann. Wie ist denn dieser Einsatz überhaupt zustande gekommen? Zu diesem Zeitpunkt waren in ganz Europa, Südosteuropa, Südeuropa unglaublich viele Waldbrände und einige Länder haben da bei der Europäischen Union Hilfe angefordert im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus. 16 Mal ist er zu diesem Zeitpunkt in dieser Waldbrandsaison schon aktiviert worden. Wie kommt der Einsatz konkret zustande? Wer ruft dich da an, Alois?
Ja, ich bin angerufen worden von Markus Dürer, unserem Sachbearbeiter im Landesfeuerwehrkommando. Ich relativ spät, ich bin vom Urlaub nach Hause gekommen um 15 Uhr und bin um ca. 17.45 Uhr angerufen worden. Um 18 Uhr ist das Go gekommen vom Innenministerium, dass ich als Vorauskommando um 22.05 Uhr am Flughafen in Wien sein soll und mit dem Teamleader Stefan Steller als Vorauskommando fliegen darf und soll. Ja, es war natürlich ein bisschen stressig, aber wir sind gewohnt, unter Stress zu arbeiten. Das ist unser tägliches Brot und damit war das auch kein Problem. Also zusammenpacken und noch ein bisschen telefonieren, ein paar Kleinigkeiten abchecken und dann sind wir einfach geflogen. Und das war ganz essentiell, das Vorauskommando, weil wir viele Dinge schon im Vorfeld klären konnten. Und ich glaube, war ganz wichtig, dass wir der Teamleader und ich als Einsatzleiter dort schon am Tag vorher vor Ort waren.
Das heißt, das war am selben Tag dann noch?
Richtig, wir sind um 18 Uhr ist das Gro gekommen und am selben Tag um 22.05 Uhr mit dem Linienflieger sind wir dann von Wien-Schwechat nach Montenegro geflogen. Mhm. Ja. Wir haben halt die Vorbereitungen dann vor Ort getroffen. Also wir haben viele Kontakte schon geknüpft, wir haben Ansprechpartner gekannt, wo man uns dann am nächsten Tag, wie unsere Einheit gekommen ist, einfach in den Einsatz gehen konnte. Das war ganz, ganz wichtig.
Und der nächste Tag, die Einheit am nächsten Tag, Manfred, da warst du dabei?
Ja, da war ich schon dabei, beziehungsweise auch, wie der Alois gesagt hat, am selben Tag nach mittags habe ich den Anruf gekriegt, dass eben dieser Einsatz wahrscheinlich zustande kommt. Also meine Aufgabe war dann praktisch, dass ich die Mannschaft auf die Füße stelle, inklusive Gerätschaften und Fahrzeuge. Ja, im Zuge dessen wurden dann natürlich die Gerätschaften zusammengestellt und dann wurde dann auch, wie das okay für den Einsatz gekommen ist, natürlich alles nochmal gecheckt, ob wirklich jeder Zeit hat, dass man dann am nächsten Tag in der Früh starten kann. Also das war dann schon ziemlich, wie da alles im Flieger gesessen ist, haben wir praktisch noch in Dulin Landesführungsstab alle Leute nochmal nachgerufen, seid ihr morgen da, bitte Koffer packen, wir fahren morgen.
Wie läuft diese Anreise da ab? Da ist ja der Treffpunkt, ist dann das niederösterreichische Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln. Da treffen alle Fahrzeuge und die Mannschaft mal gemeinsam ein.
Genau, wir haben sie dann getroffen praktisch am Mittwoch, so um 8 Uhr, glaube ich, früh war das jetzt. Da ist der Zug zusammengestellt worden, ist alles nochmal verladen worden und da wird halt die letzten Besprechungen gemacht, da werden nochmal die Reisepässe gecheckt und so weiter und so fort, damit das alles auch passt eigentlich, dass zentral alles genau abläuft.
Welche Mannschaftsstärke, welches Equipment, was trommelt man da zusammen? Wovon reden wir da? Wie viel ist das?
Ja, in Summe waren wir 16 Fahrzeuge unterwegs, kann man sagen, wobei die Quads auf Anhänger verladen worden sind. Und mit 53 Mitgliedern sind wir praktisch abmarschbereit gewesen.
53 Mitglieder?
53.
Und bei der Ablöse dann nach einer Woche ist praktisch das Equipment vor Ort geblieben und die Mannschaft wird per Flugzeug dann ausgetauscht.
Genau so war der Plan, ja. Hat auch so funktioniert.
Da war die Zusammenarbeit einfach perfekt. Wir sind mit einem Charterflieger geflogen und das sind die Leute, die runtergekommen sind und die raufgekommen sind mit so einem Flieger. Das war einfach von der Erschöpfung nach einer Woche, glaube ich, ist man ganz, ganz froh, dass man dann nicht mehr 1100 Kilometer mit den Fahrzeugen nach Hause fahren muss, sondern dass man einfach in den Flieger einsteigen kann und in einer Stunde bequem heimfliegen kann. Weil ich sage, die Strapazen, die eine Woche waren wirklich für alle enorm.
Ich war mal auf Urlaub in Montenegro und bin nach Podgorica geflogen. Wie lange fahrt man da im Konvoi?
18 Stunden waren es dann in Summe.
Ja. 18 Stunden?
18 Stunden durch Bosnien-Herzegowina dann durch, war dann einmal schwierig in der Nacht, ja.
Durchgehend mit Blaulichtfahrt auch, oder?
Nein, das war ja abwechselnd. Das kommt jetzt darauf an, wie das Innenministerium das Land freigibt, das örtliche Land, ob man blau fahren soll oder nicht. Also Kroatien sind wir zum Beispiel nicht blau gefahren, aber es war ständig immer Polizeistreife auf der Autobahn praktisch, die was uns eskortiert hat.
Wie reagieren da die Fahrzeuge, die entgegenkommen? Ich meine, da erweckt man Aufmerksamkeit, oder?
Ja, das ist eigentlich schon ganz interessant, vor allem wenn es im verbauten Gebiet dann ist, im urbanen Bereich, wird das dann schon spannend, eigentlich mit Blaulicht da vorne.
Welchen Auftrag habt ihr dann bekommen vor Ort? Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr kommt da an, viel Zeit zum Akklimatisieren wird da wahrscheinlich nicht sein.
Ja, vielleicht kann ich da einhaken. Wie gesagt, wir haben ja am Vortag schon unsere Leute kennengelernt, unsere Ansprechpartner. Und es hat jeden Tag zwei Briefings gegeben, jeweils in der Früh und am Abend, so 8 und 19.30 Uhr. Und beim Frühbriefing sind immer die Einsatzadressen bekannt gegeben worden. Es war natürlich nicht immer ganz einfach, ja. Wenn man in Niederösterreich und Österreicher Stabsarbeit kennt, ja, da gibt es die Feuerwehr, die Aufträge verteilt. Und in Montenegro war das halt, da sind vier Parteien, nicht politische, sondern vier Partner am Tisch gesessen. Da war das Militär, der Zivilschutzverband, die Feuerwehr und die Politik ist am Tisch gesessen. Also wir sind halt anderes Führen gewöhnt. Aber es war natürlich nach Absprache, das ist ein anderes Land und wir wissen das. Also wir haben uns natürlich diesen angepasst. Es war halt nicht immer ganz einfach, aber da haben wir die Aufträge bekommen, haben einen zugeteilten Guide für unsere Leute bekommen, der uns auch in das Feld geführt hat, weil wir ja nicht Ortskenntnis gehabt haben und das hat auch fast immer sehr gut funktioniert. Und dann haben wir unsere Aufträge ja bekommen, abgearbeitet und ich glaube, da kann der Manfred mehr dazu sagen, weil der ist ja wirklich an der Front gestanden. Ich habe als Einsatzleiter das von ein paar Schritte weiter hinter managen dürfen, aber ich glaube, der Manfred kann dazu sagen, unsere Aufträge, die wir wirklich tagtäglich mehrere bekommen haben und unterschiedliche.
Der große Vorteil der Alois hat schon gesagt, dass er im Vorauskommando war. Das heißt, ich habe vor Ort wem, der was weiß, was da unten schon passiert, wie schaut die Infrastruktur aus, was erwartet uns. Und nach den ersten Rückmeldungen, nach dem ersten Telefongespräch mit Alois, weiß man dann schon, da brennt es wirklich, da ist wirklich viel zu machen. Das heißt, wir haben schon bei der Anfahrt eigentlich in der Nacht, ich glaube um Mitternacht, auf der letzten Rost, letzten Wechsel oder Tankstopp, haben wir schon die Mannschaft eingeteilt für den nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr. Das heißt, nach 2 Stunden Schlaf, 2,5 Stunden Schlaf, sind eigentlich schon wieder Tagwache geheißen und wir sind schon eigentlich in den Fahrzeugen gesessen für den Einsatz eigentlich, kann man sagen.
Wie kann so ein konkreter Auftrag ausschauen?
Ja, das eigentliche Auftrag kann man so sagen, Häuser verteidigen. Also in dem Bereich oder in dieser Phase des Brandes, wo wir unten waren, kann man sagen, das Feuer ist irgendwo am Berg um, sehr gebirgig, oft auf über 1000 Meter und das Feuer lodert irgendwo auf die Bergwipfeln oben. Und es kann sein, dass innerhalb von 1-2 Stunden, wenn sich der Wind dreht, das Haus zum Verteidigen ist. Also das Gelände war so unwegsam, so steinig und so steil, dass eigentlich nicht zu denken war, dass man sagt, wie in Österreich, man fährt jetzt mit dem Fahrzeug irgendwann einen Waldweg hinein, das wäre gar nicht möglich gewesen. Das heißt, man hat sich nur auf dieser befestigten Straße bewegen können. Und so hat man halt geschaut, dass man jedes Haus einzeln irgendwie vor dem Feuer schützt oder auch die Straße als Barriere nützt und das Feuer verhindert, dass über die Straße springt und so weiter brennt das Ganze.
Und ihr wart ja, Podgorica, die Hauptstadt, da war das, dieses Camp Austria, war ja da sehr in der Nähe. War das im Stadtgebiet oder wie kann man sich das vorstellen? Wo wart ihr da genau?
Ja, unser Camp war nicht in Podgorica, sondern das war, ich glaube, eine Stadt weiter, das hat Danilovgrad geheißen. Wir waren in einer Polizeischule untergebracht. Also das war natürlich jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel, aber das haben wir nicht erwartet. Aber das war für uns wirklich ausreichend. Wir haben dort klimatisierte Räume gehabt und haben Dusch- und WC-Möglichkeiten gehabt. Das
Luxus
war für uns,
im Vergleich zum Zelt, ne?
Ja, Luxus auf jeden Fall im Vergleich zum Zelt. Natürlich, die Temperaturen waren auch in der Nacht, sage ich mal, jenseits der 25 Grad. Also ich glaube, wir haben mal geschaut, um 2 in der Früh 29 Grad. Und das ist halt extrem, die Klimaanlage auf 17 gerade eingestellt. Also es war nicht die erholsamsten Nächte. Das ist auch klar, es hat da sehr oft das Telefon geläutet, aber sagt, die Unterbringung, die war wirklich für unsere Kräfte in Ordnung und wir haben uns auch ausruhen können.
Mhm. Untertags 39 Grad, stimmt das, habe ich gehört?
Ja, 39 Grad teilweise und vor allem diese warmen Winde, diese Tränenwinde, der Manfred hat uns angesprochen, die uns wirklich gefordert haben, die uns nicht nur von der Temperatur, die gewöhnt man sich vielleicht noch 2 bis 3 Tage, also zumindest ist es mir so gegangen, irgendwann gewöhnt man sich an die Temperaturen, aber gerade diese drehenden Winde, bei uns weiß man das, wann der Wind, Westwind, Südwind kommt, aber dort auf die Berge, das ist, war wirklich nicht immer ganz ungefährlich, die Situationen.
Was hat man denn da an? Welche persönliche Schutzausrüstung hat ein Waldbrandbekämpfer? Welche Schutzstufe ist das?
Die Schutzstufe kann man so vergleichen, in etwa so, also KW40, also eine entspricht ungefähr die Hälfte der Einsatzbekleidung von einem Minenangriff, Feuerwehrmann, sage ich mal. Aber ganz wesentlich, und das tragen auch unsere Feuerwehrleute sehr gerne, ist unten eine schwer entflammbare Unterwäsche, also die schützt eben, dass der Schweiß aufgesaugt wird und vorn auch als zweite Schutzschicht, sage ich jetzt einmal, wie im Zwiebelsystem, eine Unterwäsche, einen Zweiteilergewand, einen leichten Helm, ganz wesentlich, und eine Schutzbrille. Die ist sehr goldeswert, muss man sagen, im Einsatz, weil diese Rußpartikel, wenn die ins Auge kommen, ist das sehr gefährlich und dann hat man Augenentzündung oder sonst irgendwelche Sachen. Mhm. Das ist ganz wesentlich. Und man muss auch den Mund natürlich schützen vor diesen ganzen Dämpfen und Rauch natürlich. Da haben wir so ein Tuch praktisch um und auch eine FFP2-Maske. Das ist sehr wesentlich, dass man sich da gut schützen kann davor.
Und die Schutzbrille, das ist ein bisschen wie eine Skibrille mit dieser Schaumstoffabdichtung, oder?
Genau so kann man das ungefähr bezeichnen, ja. Wie so eine Schutzbrille, dass eben nichts ins Auge kommt. Wird wirklich gern genommen, weil es einfach wirklich unerlässlich ist, dass man sich die Augen schützt, weil sonst, ja.
Wie ist der Waldbrandbekämpfer dann noch ausgerüstet? Man kennt diese Bilder und Videos mit dem Löschrucksack. Was hat man mit? Was ist so das Werkzeug des Waldbrandbekämpfers?
Ja, das Werkzeug, was wirklich jeder hat, und das ist auch ganz wesentlich, so ein Holstersystem praktisch, also ein Tragegeschirr praktisch, wo er seine Trinkflasche drin hat, eben vielleicht irgendwas noch, ein Müsliriegel hat, gewisse wichtige andere Sachen noch, vielleicht die Wärmebildkamera verstauen kann, das ist ganz wesentlich. Und das ist am Rücken frei, dass man nicht so leicht schwitzt. Also das ist ideal für dieses ganze System. Ja, und wenn es heiß auf heiß geht, irgendein Werkzeug natürlich, also so ein Gurgui, irgendein ein Waldbrandbekämpfungswerkzeug, wo ich den Boden auflockern kann und eben einen Löschrucksack, wenn ich wirklich im Gelände bin drin.
Ja, und zusätzlich mit unseren Fahrzeugen, also wir haben ja wirklich sehr viel in die Ausrüstung investiert, also unsere Fahrzeuge sind gerade die Pickups und die Wassertank von 300 Liter mit haben, die haben sich dort wirklich bewährt, die sind geländegängig, haben schneller Wasser, die haben uns wirklich bei vielen Häusern einfach ermöglicht, die zu schützen. Ja, und ich bin einmal im Einsatz sehr ruhig, wahrscheinlich auch durch mein Lebensalter schon, aber wenn es einmal Situationen gibt, wo ich mir den Helm aufsetze und schnellen Schrittes eile, dann haben wir die Burschen gewusst, was los ist, und ich sage, wir haben 2-3 Mal wirklich spitz auf Knopf Häuser gerettet, und ich glaube, wer das einmal gemacht hat, weiß, was das heißt. Und das ist nicht so wie in Österreich, unser Freiwilligensystem, einfach ein Wahnsinn. Ja. Das wird gar nicht so zu einem großen Waldbrand bei uns in Österreich kommen, also nicht sehr oft, weil wir einfach die Freiwilligen einfach schnell vor Ort haben. Das ist halt dort nicht so, und ich glaube, da lernt man auch wieder zu schätzen, wenn man nach Hause kommt und die Probleme sehr klein werden, die wir in den Feuerwehren haben.
Bild- und Videomaterial der Ausrüstung und vom Einsatz stellen wir zur Verfügung auf Social Media. Gerne auch unter blaulichthelden.at/Folge-95 parallel gerne reinschauen, während wir da reden, damit man auch ein Bild dazu bekommt. Wie schaut denn dieser Einsatz dann taktisch aus? Ich habe einerseits, wir haben Quads, wir haben Pickups, wir haben Tankfahrzeuge. Wie unterscheidet ihr da? Wann kommt welches Fahrzeug, wann kommt welche Ausrüstung zum Einsatz? Sagen wir so, wann steigt denn jemand vom Pickup ab und nimmt das Schanzwerkzeug in die Hand?
Naja, Fakt ist, wir haben eigentlich immer einen Zug. Also dieser Löschzug, was aus diese 4 HLF2 besteht und diese 4 Pickups besteht, die haben wir immer geschaut, dass er beisammen bleibt und als große taktische Einheit agieren kann. Wobei auch die Möglichkeit schon geschaffen wurde, einen Halbzug draus zu machen. Das heißt, immer 2 und 2 Fahrzeuge haben. Das ist sehr ideal gewesen, hat sich sehr bewährt. War für die einheimischen Kräfte am Anfang ungewohnt, weil diese einheimischen Kräfte, die Berufsfeuerwehren, eigentlich nur mit einem Fahrzeug immer arbeiten und sind das eigentlich nicht gewohnt, so wie mir diese Führungsstruktur haben, dass es einen Zugskommandanten gibt, einen Gruppenkommandanten gibt, wenn es größer ist, einen Abschnittsleiter gibt. Aber wir arbeiten halt so, und das hat uns wirklich gut geholfen, dass wir da eine gute Führungsstruktur haben. Das muss man sagen, das haben auch die Mannschaft als Rückmeldung gegeben. Das ist wirklich was wert in so einem Einsatz, wenn klare Strukturen sind und das tagelang gleich sind, muss man sagen. Also dass ein Gruppenkommandant, der von Montag bis Donnerstag, sage ich, immer gleich ist und die Leute bauen auch das Vertrauen dann zu diesen Menschen auf und das funktioniert dann wirklich gut.
Das, glaube ich, war ganz, ganz wesentlich, dass wir in der Führung uns auch nicht durch irgendwelche äußeren Umstände auseinanderdividieren haben lassen. Natürlich ist das auch für die Einheimischen ganz schwierig, wenn da aus einem anderen Land Feuerwehrleute kommen, die Ausrüstung haben, die es vielleicht im eigenen Land nicht gibt, wir nicht immer nur mit Freudesaugen empfangen werden. Aber ich glaube, das war ganz wichtig und ich habe es, glaube ich, in meinem ersten Interview gesagt, unser oberstes Auftrag für uns selbst war, dass wir unsere Leute einfach wieder alle gesund nach Hause bringen. Lauter Freiwillige, das haben wir müssen dort unten sehr oft erklären, das ist ja nicht für alle selbstverständlich. Wir sind lauter freiwillige Feuerwehrmitglieder, die es vor Ort gar nicht gibt oder sehr wenig gibt für eine Berufsfeuerwehr, ein anderes System. Und ich glaube, das war für uns auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich habe sehr viel nachgedacht über diesen Einsatz. Also die Gelöbnisformel der Freiwilligen Feuerwehr, die ist mir bei diesem Einsatz nicht nur einmal ins Gedächtnis gerufen worden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, Hut ab vor jedem Einzelnen, der nicht nur in Montenegro, wir haben ja nebenbei das Prepositioning in Griechenland laufen gehabt und eigentlich tagtäglich zu Hause auch einsetze. Jedes Feuerwehrmitglied, das einfach die Leistung abruft, das ist wirklich Hut ab.
Vielleicht sprechen wir auch kurz über die Struktur, die du erwähnt hast, die es in anderen Ländern wie Montenegro in der Form nicht gibt. Wo stehen denn diese HLF-WBK, also Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge, wenn jetzt zum Beispiel kein Waldbrandeinsatz ist? Wo sind die stationiert? Woher kommen die zusammen, wenn sich die in Tulln treffen?
Ja, da hat es einen Aufteilungsschlüssel gegeben für ganz Niederösterreich. Also das ist in der Feuerwehrausrüstungsverordnung genauso verankert wie das andere Fahrzeug. Haben wir die Mindestausrüstung jedes HLF-2 auch im Equipment drinnen. Und ich kann jetzt von unserem Bezirk sagen, in Hollerbrunn ist das HLF in Alberndorf stationiert. Nicht nur aus dem Grund, weil es dort der Fahrzeug gerade von den Anschaffungen von den Jahren gebraucht haben. Da haben sich die Mitglieder natürlich bereit erklären müssen, auch im Waldbrand mitzuarbeiten, auch für solche Einsätze. Dafür war das ein bisschen besser gefördert. Und wie gesagt, die sind über ganz Niederösterreich stationiert, flächenmäßig, bezirksmäßig aufgeteilt nach Anzahl der Feuerwehren. Und ich glaube, das System hat sich bewahrheitet. Und obwohl wir, ich glaube, du hast das gesagt, 16 Fahrzeuge im Ausland gehabt haben und zusätzliche Fahrzeuge in Griechenland, wir sind immer noch sehr stark aufgestellt. Also wir waren zu keiner Zeit, war da irgendwo eine Gefahr gewesen, dass wir nicht selbst in den Einsatz mit Waldbrandfahrzeugen gehen konnten. Alle Ausrüstungen, die vielleicht da manchmal auch kritisiert worden sind, die kosten natürlich auch Geld, die angeschafft worden sind. Ich glaube, das hat sich wirklich bewahrheitet, dass das der richtige Weg war, die anzukaufen.
Und die Fahrzeuge, also das Waldbrandbekämpfungsfahrzeug zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, wenn im Jänner irgendwo ein Gewerbegebiet brennt, irgendwo in Hollerbrunn, dann fährt dieses Fahrzeug da dann auch zu. Also das ist jetzt nicht nur für den Waldbrand abgestellt. Das,
genau, ist nicht nur für den Waldbrand, natürlich auch für den örtlichen Einsatzbereich und für KD-Einsätze aller Art natürlich. Also es ist nicht nur für die Waldbrandausrüstung, hat natürlich eine spezielle Waldbrandausrüstung, die Mitglieder auch eine spezielle Waldbrandausbildung, aber das Fahrzeug ist wie jedes andere taktische Fahrzeug einzusetzen.
Welche Spezialausrüstung hat das? Was kann man sich vorstellen?
Ja, es ist einmal hochgeländegängig, es ist einmal anders aufgebaut. Ja, es hat Löschrucksäcke, es hat D-Schläuche drauf, es hat andere Pumpen drauf, es hat eine Selbstschutzanlage. Manfred Hoffi sagt das jetzt alles ganz richtig. Ja, hat Atemschutzgeräte drauf, die auch für die Selbstversorgung. Also es sind ein paar Dinge, die wir ja auch gelernt haben. Also ich war selbst 2019 in Portugal, wo wir begonnen haben, über Waldbrand in Niederösterreich nachzudenken. Wenn man jetzt 6 Jahre weiterschaut, wo wir uns hinentwickelt haben, nicht nur in der Ausrüstung, in der Ausbildung. Ich glaube, es ist auch wegweisend. Also ich glaube, da ist wirklich sehr viel Hirnschmalz reingeflossen. Natürlich auch Geld, aber ich glaube, es war einfach der richtige Weg.
Genauso wie diese Waldbrand-Pickups bei unserer Feuerwehr in Mühlbach ist ja auch eben so einer stationiert, hat eigentlich wirklich einen Mehrwert in einer Feuerwehr, weil man kann diesen Löschaufbau praktisch auf Schienensystem, auf seinen Wagen praktisch runterziehen und kann das praktisch als ganz normales Transportaufgaben, Hochgeländegänge, wie der alles gesagt hat, nutzen. Und das ist uns auch voriges Jahr im September bei den großen Hochwassern sehr gut gekommen, dass man solche Fahrzeuge hat, weil ein normales Feuerwehrfahrzeug, ich sage jetzt auch irgendein Bus oder so, hat maximal ein Allradfahrzeug, aber nicht diese Gelenkfähigkeit wie diese Pickups quasi.
Sehr markant ist ja von außen schon mal dieses, ich sage mal, diese weißen Stäbe, diese Selbstschutzanlagen, die drauf sind. Erzählt uns da noch ein bisschen was. Wie kann sich das Fahrzeug selbst schützen?
Dieser Bügel ist eigentlich mehr da, dass er Äste abweist, sage ich mal so dazu. Aber rundherum sind kleine Schläuche oder Düsenleitungen montiert, dass man sie im Einsatzfall, also über die Kabine, über die Räder und über den Unterboden praktisch mit einer eigenen Pumpe, die wird versorgt über 24 Volt, über die Fahrzeugbatterie praktisch in eigenen Schutz begeben kann. Inklusive die Mannschaftskabine hat praktisch jedes Mitglied hat einen Lungenautomat und eine Atemschutzmaske und kann sich auch so autark mit Sauerstoff oder mit Atemluft versorgen. Ja, für was ist das so, dass man halt in einer Situation, und das ist uns da unten fast schon auch passiert, wenn ein Weg jetzt links und rechts Flammen sind, dass man einfach sagt, diese paar Meter, wo man durchfahren muss, man muss ja diese Selbstschutzanlage aufdrehen und kann schnell durchdringen praktisch und dann auf der anderen Seite ist man wieder safe und hat das gut überstanden, sage ich. Aber das ist unerlässlich bei diesen Fahrzeugen, dass man so einen Selbstschutz hat. Am Anfang auch, wie die Fahrzeuge geplant worden sind, sagt man vielleicht gar nicht nötig oder brauchen wir das, aber das zeigt sich wirklich die Wahrheit, dass das in der Praxis ist wirklich ein wertvolles Ergänzung für diese Fahrzeuge.
Und mein Steckenpferd ist ja die Ausbildung und es wird ja immer über Fahrausbildung sehr oft diskutiert. Und ich glaube, da kann ich es jetzt schon anmerken. Also das Fahren lernt man ja natürlich auch am ÖMTC oder bei irgendwelchen Anbietern von Testgelände, aber das wirkliche Einsatzfahren lernt man einfach dort im Einsatz im Gelände. Da braucht man nicht 3 Stunden irgendwo auf ein Übungsgelände fahren, wenn man dort einen halben Tag mit einem LKW auf die schmalsten Wege forthantieren muss, reversieren muss. Dann ist man, glaube ich, kein ausgebildeter Einsatzfahrer und das ist, man lernt im Einsatz. Und ich kann es vielleicht auch gleich anmerken, führen. Ich bin sehr viel in Lehrsälen schon gesessen und habe über Führungsausbildung theoretisch über mich ergehen lassen von wirklich vielen Experten. Aber führen lernt man im Feld, lernt man im Einsatz und ich glaube, das müssen wir auch aufnehmen. Für mich ein persönliches Resümee, weil ich, wie gesagt habe, Ausbildung auch mein Steckenpferd im Landesverband ist. Wir müssen unsere Führungsausbildung da auf vielleicht neue Beine stellen und unsere Führungskräfte auch zu Objekten auszubringen und auch im Feuerwehrsicherheitszentrum, wir haben so viele Objekte. Natürlich gehört die theoretisches Wissen dazu, ein bisschen ein Baustein zu legen, aber ich glaube, das richtige Führen lernt man nur vor Ort in einem Objekt und natürlich im Einsatz. Gott sei Dank haben wir nicht so oft, aber ich glaube, für mich hat die Woche mindestens 3 Wochen Lehrsaal ersetzt.
Da, alles jetzt angesprochen, es ist eigentlich dann, weil er gesagt hat, Führen im Felde, man merkt eigentlich nach 1-2 Tagen erst, was möglich ist, was kann die Mannschaft, was können diese Fahrzeuge und was man eigentlich wirklich schaffen kann und wie viele Häuser man schützen kann, dass das vorher nicht kommt. Und das ist die große Erfahrung dabei. Und jeder ist dann eigentlich gewachsen in der Situation. Das ist ganz wesentlich. Ne?
Wir haben beim Herfahren auch diskutiert, wenn wir unsere Kameraden, die mit waren, die sind jetzt alle noch unter 30 Jahre, die haben so viel, haben es uns auch selbst gesagt, die haben so viel gelernt für das weitere Feuerwehrleben. Das nimmt ja keiner mehr weg, so ein Einsatz. Und wir sind jetzt schon in einem reiferen Alter, aber für die ist das einfach ein Wissen, das sie aufbauen, die in unserer Zukunft vielleicht im Waldbrand, im Sonderdienst uns gar nicht bange sein muss, weil ich glaube, da haben wir einfach außerkristallisiert, wer da mal eine Führungskraft werden kann. Das ist auch irgendwo eine Erkenntnis, dass man sieht, wer ist am Streurer der Bessere oder wer kann einfach besser eintauen. Ich glaube, das lernt man auch nicht in einer Ausbildung 2 Tage im Feuerwehrsicherheitszentrum.
Könnt ihr euch erinnern vielleicht auch an brenzlige Situationen, wo diese Fähigkeiten, die ihr jetzt erwähnt habt, auch dann ganz besonders rauskommen? Waren da Situationen, wo man, wie man so schon sagt, wo es knapp war?
Ja, ich möchte vielleicht auch Situation erwähnen und vor allem, das ist noch nicht angesprochen worden, die Zusammenarbeit mit dem Flugdienst. Ja, wir haben 3 Mitglieder des Flugdienstes mitgehabt, weil das einfach essentiell ist. Dort hat Hubschrauber in der Luft, die können anders mit Armzeichen kommunizieren. Wir haben immer versucht, da Kontakt über Funk aufzunehmen. Das ist uns leider nie gelungen, aber ich glaube, das war auch gar nicht gewünscht. Aber die haben uns wirklich gerade in einer Situation, der Flugdienst, ich will nicht sagen rausgelöscht, aber die haben uns wirklich auch geholfen, Hubschrauber einzuweisen, unseren Löschbehälter dort oben am Berg anzufüllen, damit unsere Leute wieder safe sind und Wasser aus diesem Löschbehälter kriegen können. Also ich glaube, das war eine Situation. Manfred und ich haben leider die Straße nicht mehr rauffahren können. Ja, wir haben uns zwar der Polizeisperre widersetzt, aber es ist uns trotzdem nicht gelungen. Und da ist einfach, wenn man jetzt noch die Kanzler da auf eine dran denkt, also nur, wir haben da so erfahrene Leute mitgehabt, die einfach ruhig geblieben sind, die dort das Richtige gemacht haben und so die Situation wieder entschärft haben. Aber das bleibt dann einfach im Gedächtnis. Und es gibt halt nichts Wichtigeres, als unsere Leute gesund heimkommen. Das ist für uns oberste Priorität.
Absolut.
Diese Eigenschutzstrategien, was man auch bei der Ausbildung oft nur durchnimmt oder macht, die muss man einfach im FF beherrschen und das hat sich da auch bewahrheitet. Die Leute wissen, was zu machen und dass man ein Rohr in Sicherheit in der Nähe vom Fahrzeug hat und so weiter oder wo unser nächster Schutz ist oder wo kann man Schutz suchen oder dass man vielleicht rundherum vielleicht einige Bäume umschneidet, damit die Brandgefahr kleiner wird. Also das hat wirklich bewahrheitet. Sie waren zu jeder Zeit safe, aber angespannt natürlich, aber ja, wie der alles gesagt hat, erfahrene Leute oder die, was jetzt seit einigen Jahren mit uns da schon dabei sind, das macht halt schon Sinn, dass das gut weitergegeben ist. Viel Ruhe ausstrahlen, dann funktioniert das relativ gut.
Du hast den Flugdienst angesprochen, Alois. Generell, welche Art von Löschflugzeugen, Hubschrauber, was war da im Einsatz? Die sind alle von Montenegro gestellt worden oder haben das andere Länder beigesteuert?
Nein, es waren nicht nur aus Montenegro, es waren auch aus Serbien, es war, glaube ich, aus Tschechien Hubschrauber. Aber wie gesagt, wir haben da in der Früh immer noch die Anzahl der Hubschrauber bekommen, die in der Luft sind. Und ich sage, die Antwort der Hubschrauber, da hat natürlich jede Einheit hat einen Hubschrauber, wo ich natürlich die Einheimischen, es war ganz schwierig, dass man einen Löschhubschrauber anfordern kann. Also das war auch die Koordination mit dem Teamleader, das war nicht immer ganz einfach, aber in manchen Bereichen hat man einfach nicht löschen können ohne Hubschrauber. Das war einfach ganz wichtig und nochmal umso wichtig, dass wir die Leute vom Flugdienst mitgehabt haben, weil die haben einfach die Ausbildung oder so, wie man mit den Piloten, mit den Flughäfen auch ohne Funkgerät kommunizieren kann. Und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Die haben einfach Hubschrauber herbeigerufen,
das wie auch immer das geschafft haben. Sie haben die zwei Taschenlampen in die Hand genommen und haben einfach den Hubschrauber so lang Winkzeichen gegeben und dann, wo ist das Feuer, und haben mit den Taschenlampen dorthin gezeigt. Und das hat eigentlich wirklich funktioniert. War ein Schauspiel, sondern das Gleiche. Also da haben alle anderen geschaut.
Spannend, cool. Wenn wir so das Feuerwehrwesen vergleichen, egal ob innerhalb von Österreich oder international, da sagen wir manchmal, es brennt überall gleich, ja. Aber eigentlich ist es dann wieder doch nicht so. Also wie brennt es denn in Montenegro? Ich beziehe mich jetzt ein bisschen auf die Vegetation, auf die Fauna. Welche Art von Gewächsen hat man dort? Wie ist diese Landschaft geprägt und wo brennt es? Sind das eher Büsche? Ist das Feuer bodennah? Sind das eher wirklich Glutnester? Oder hat man da diese großen Kronenfeuer, diese Wipfelfeuer, die man dann zum Beispiel aus den Videos aus den Vereinigten Staaten kennt, hat man sowas dort auch? Wie brennt es dann?
Es brennt eigentlich das Buschwerk, kann man viel sagen, und eigentlich der Boden, viel Gras, sage ich jetzt einmal, weil wie wir dort waren, hat der Einheimische gesagt, es hat 2 Monate dort nichts geregnet. Das heißt, es war alles staubtrocken und das Buschwerk kann man so vergleichen, so stachelig alles. Das heißt, man kann sich dort auch nicht selbst gut bewegen, weil irgendwo bleibt man hängen und man kommt auch nicht durch. Und das momentan sehr intensiv, natürlich sehr hoch. Und was natürlich dazu kommt, das Buschwerk ist überall, es wächst überall, weil die Steine so groß sind und es ist so ein richtig felsiges Gebiet und bis zu den Häusern hin. Also bis zum Haus zu sind diese Stauner. Deswegen ist es sehr schwierig, dass man diese Häuser dann irgendwo halten kann und das löschen kann am besten.
Das heißt, da schneidet man sich dann mal den Weg vorwärts? Oder wie
genau, der Trupp besteht irgendwie so ungefähr aus 3-4 Mann. Einer hat eine Motorsäge, der zweite hat einen Löschrucksack, der dritte hat ein Handwerkzeug. Und 2 Mitglieder sind nur dabei, die was einfach das Buschwerk wegräumen, dass man sich irgendwo mehr bewegen kann. Hat man diesen Treppelweg oder diesen Wanderweg, wie man bei uns sagen würde, dann hat man einen Weg zum Schlauch verlegen und kann eigentlich die Brandstelle dann besser erreichen, sage ich mal.
Also diese Illusion, die Action-Situationen, die man im Kopf hat, wenn man an Waldbrandbekämpfung denkt, oft ist einfach staubig und dreckig und man schwitzt und es ist anstrengend.
Genau so ist.
Defensive Arbeit, muss man auch sagen. Es ist immer nur nicht nur aggressiver Brandbekämpfer, es ist auch sehr defensiv. Natürlich kann das dynamisch sein, aber die Hauptarbeit war, Schneisen zum Schlagen, einfach Brandübergriffe zu verhindern, über Straßen drüber zu verhindern. Und das ist natürlich, wir haben auch Action gehabt, aber jetzt nicht den ganzen Tag.
Das heißt, man muss sich auch irgendwo eine Stellung schaffen, dass man sagt, mit einem Strahlrohr steht man dort, aber das Feuer ist so steil und so weit weg, dass es sich nicht zum Bekämpfen lässt, und mit dieser Stellung muss man halt irgendwas wegschneiden und schafft einen Raum, wo man dann nachher in 1-2 Stunden das Feuer dann bekämpfen kann eigentlich.
Gibt es ein paar so goldene Regeln oder Daumenregeln, die jeder Waldbrandbekämpfer können muss? Also zum Beispiel, ich bin hellhörig geworden, eine Löschleitung, die bleibt immer beim Fahrzeug zum Selbstschutz. Was sind so die Weisheiten des Waldbrandbekämpfers?
Die Weisheiten, also es gibt diese Lesesregel, die was vielleicht eh allzeit bekannt ist, aber ganz wesentlich ist wirklich auch in diesem System, dass diese Truppe immer benannt bleibt und der Gruppenkommandant muss wissen, wo seine Leute sind und wie gefährlich es wird. Das ist gerade im Nachlöscharbeitenbereich ist ganz gefährlich, weil es werden immer Schläuche verlängert und auf mit der Zeit ist der eine Mann oder der zwei Männer sind dann mitten im Wald irgendwo hunderte Meter weit weg und weiß keiner mehr, wo der ist, und da muss man immer schauen, dass diese Leute immer benannt bleiben, und wenn es jetzt wirklich spitz auf Knopf ist und sagt, jetzt ist Abmarschbereitschaft oder Gefahr im Verzug, müssen die wissen, wo sie sich melden und dass das funktioniert. Das ist ganz wesentlich. Ja, dieses Rohr am Auto ist auch bei den Pickups immer ganz wichtig. Wir haben auch am Pickup quasi nur einen Meter kurzen T-Schlauch. Da kommt immer ein Rohr meistens drauf, dass das Fahrzeug selbst geschützt werden kann. Weil man darf nicht vergessen, wenn so ein Fahrzeug ein bisschen in ein Glutnest steht, der Raffen halt nicht viel aus, und auf einmal brennt das ganze Fahrzeug, und wer nicht schlechter wird, ist, dass man nicht nur das Fahrzeug verloren hat, sondern einfach keine Fluchtmöglichkeit mehr.
Bei den 16 Fahrzeugen, auch die ihr erwähnt habt, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie ein Puzzle, wie ein Mosaik, wenn man auf die Karte schaut, überall steht irgendjemand, oder rücken die gemeinsam aus? Ja? Gibt es da einen Einsatzbefehl, wo alle Einheiten, die verfügbar sind, gemeinsam sind? Oder ja, wie fragmentiert ist dieser Einsatz?
Ja, das ist schon das so, dass wir gemeinsam ausrücken, der ganze Zug. Und das ist wirklich ein imposantes Bild, das muss man ganz ehrlich sagen. Weil wenn der Zug aus Niederösterreich mit diesem Fahrzeug ausrückt, das war wirklich ein imposantes Bild. Und da gibt es auch einen Einsatzauftrag für die gesamte Einheit. Natürlich kann sich der, das ist dynamisch, die Situation, hat sich auch natürlich ein paar Mal verändert. Und der Manfred hat gesagt, wir haben einfach schon im Vorfeld schon einen Halbzug gebildet und haben dann gesagt, ob jetzt ist die Halbzugtaktik anzuwenden. Das heißt, die haben sich automatisch aufgeteilt und dann ist auf zwei Zügen gearbeitet worden, was auch wirklich auch notwendig war. Also wir haben, ich habe es gesagt, dynamisch, einmal bei der Anfahrt zu einem Objekt hat sich ergeben, dass wir ein Sägewerk schützen müssen. Wir sind einfach abkommandiert worden bei der Anfahrt zu einem Einsatzort und haben dort den Halbzug einfach dort abgestellt und haben wir das Sägewerk retten können. Also das war auch wichtig, dass wir im Vorfeld schon einen Plan B gehabt haben. Den braucht man, glaube ich, im Feuerwesen immer, den Plan B anzuwenden, und das hat echt perfekt funktioniert. Wir haben einen zweiten Zugskommandanten schon eingeteilt gehabt, der gewusst hat, wenn das zustande kommt, dann ist er der Chef vom zweiten Zug, und das hat wirklich im Vorfeld gut funktioniert.
Man darf sich das nicht statisch vorstellen, sondern weil das ganze Situation lebt den ganzen Tag. In der Früh kriege ich den Auftrag, gebe ich den Befehl an meiner Mannschaft weiter, und dann war ich nur mehr nach einer halben Stunde, wenn der ganze Einsatz gelaufen ist, war ich wieder mit meinem Guide erkunden und neue Feuerstellen anschauen, und so wird das halt gelebt die ganze Zeit. Das heißt, im Hinterkopf immer, wo könnte ich ein, zwei Kräfte abziehen oder Fahrzeuge, und macht man wieder die Kleinigkeit oder das kleine Feuer dann einfach zwischendurch. So muss das halt immer leben, und man muss halt immer Führungskräfte haben, die was man beauftragen kann. Sage ich, magst du das jetzt? Ja. Ich nehme den, übernimm den Zug, dann funktioniert das auch relativ gut.
Wie schaut dann die Aufgabe vom Head of Mission aus in deinem Fall? Wo bist du da überwiegend? Gibt es da so eine Art Kommandozentrale mit einer großen Lagekarte, und da sind dann die Stecknadeln, wo es brennt? Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
Das hätten wir uns gern gewünscht, dass wir das gehabt hätten. Das sind wir aus Niederösterreich oder aus Österreich gewohnt. Ich habe es angesprochen, die Stabs- oder die Lagearbeit war nicht immer ganz einfach, aber natürlich in der Situation ist jeder überfordert. Also wären wir bei uns genauso überfordert gewesen. Aber natürlich war ich täglich beim Briefing dabei, eben mit dem Teamleader. Es waren auch Schweizer Kameraden vor Ort. Also wir haben in der Früh immer ein Briefing gehabt. Und dann bin ich entweder, es ist noch rausgegangen, dass ich mit dem Zug rausgefahren oder dann nachgekommen bin. Also ich habe schon versucht, sehr viel bei unseren Leuten zu sein, und einfach, ich glaube, das war wichtig, dass die gemerkt haben, dass der Einsatzleiter und die Zugskommandanten wirklich Hand in Hand arbeiten und dass wir dasselbe reden und dasselbe auch anschaffen. Und das, also ich habe schon versucht, dass ich zu 80% bei den Leuten am Feld draußen bin. Ich glaube, das war ganz wichtig. Die Arbeit, die dann auf Nacht immer geschehen ist, wenn unsere Kameraden dann schon ein bisschen entspannen können und duschen und wir den Abendbriefing dann entgegengetreten sind, ist nicht immer ganz einfach geworden, auch viele Diskussionen. Aber das ist halt Arbeit, ja, das ist die Arbeit einer Führungskraft, und die muss man halt auch leben.
Welche Sprache spricht man da eigentlich? Fragt uns der Luca, der ist bei einer Feuerwehr, schickt die Frage über Instagram. Also er fragt, wie wird eigentlich gefunkt? Auf Englisch? Welche Funkrufnamen haben die Fahrzeuge? Also funkt man da auf Deutsch untereinander? Und dann gibt es, ich meine, mit den Schweizern wird es noch irgendwie gehen, aber...
Na, das Funken war eine große Herausforderung, weil ja im Ausland unsere Digitalfunkgeräte, die Kanäle praktisch nicht freigeschalten sind. Also es geht nur über Direktmodus, über Funkgerät zu Funkgerät, intern im Zug. Und dazugekommen ist eben bei mehreren Einsatzstellen, dass immer ein Berg dazwischen ist. Das heißt, man muss übermitteln, wie wir es von alten Funkgeräten kennen, und halt viel über Handy und WhatsApp telefonieren. Also mit unseren Guides auf Englisch, das hat relativ gut funktioniert. Die waren eigentlich wirklich Englisch gut aufgestellt. Die Feuerwehrleute relativ junge. Und den montenegrinischen Funk unten war ja natürlich spannend. Man versteht kein Wort. Also das ist ziemlich schwierig.
Ist das ein Generationenthema auch? Weil du sagst, die jüngeren Feuerwehrleute, dass die einfach besser Englisch können? Vielleicht
auch
mit Social Media?
Da unten auf jeden Fall, ja.
Aber ich sage, die Feuerwehrsprache versteht man. Also wenn man irgendeinen Schlauch oder irgendwas braucht, da braucht man kein englisches Wort dazu. Ich glaube, da weiß man dann auch, was jeder braucht. Also ich glaube, das ist auch weltweit so.
Im Zweifel Wasser einmal, ja, fragt der Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Gamlitz. Solche Fragen kommen ganz oft über Social Media. Wie viel Liter Wasser wurden da benötigt? Gibt es auch andere Löschmittel als Wasser? Wird da Statistik, wird da Buch geführt, wie viele Kilometer man fährt, wie viel Sprit man braucht, wie viel Löschwasser man in etwa benötigt, wie oft der Löschrucksack befüllt wird?
Wie oft man das Fahrzeug anfüllt, kann man eigentlich nicht sagen. Also es hat dann unten viele, jedes hat eine Zisterne gehabt. Das haben wir praktisch mit Unterwasserpumpen angefüllt. Aber wie oft man das füllt, kann man nicht sagen. Aber es ist halt ein laufender Prozess, und man lernt Wasser sparen. Ich meine, das ist wesentlich im Waldbrandeinsatz. Der Alois hat es heute schon gesagt, wir das eine Haus fast, wie wir das fast nicht erhalten hätten. Aber da geht es dann um 200, 300 Liter Wasser, was in dem Pickup drin sind. Und unsere Leute haben dann noch Regentonnen zum Auto gezogen, haben dann mit einem Saugschlag angesaugt, dass man immer ein Haus noch da hält. Also ich weiß von einer eigenen Erfahrung, da war die Alarmmeldung dann, dass in einer Holzhütte noch eine Person drin ist. Hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt. Aber wir haben dann mit 200, 300 Liter Wasser praktisch das Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern können. wenn man Wassersport. Was man natürlich nicht machen darf, ist, dass man einen Einheimischen praktisch Strahlrohr von der Hand reißen lassen darf, sonst hat man kein Wasser mehr. Weil das natürlich weiß keiner, aber man muss wirklich Wasser sparen. Das ist wesentlich. Und man hat jede Möglichkeit irgendwie ausgenutzt. Wenn irgendwer eine kleine Zisterne gehabt hat, hat man sich das Fahrzeug schon wieder angefüllt, um für den nächsten Einsatzszenario eigentlich bereit sein zu können.
Wie viel Wasser ist in so einem Löschrucksack dann drin?
Ja, 20 Liter kann man sagen, wobei 20 Liter schon wirklich schwierig ist zum Gehen und ist schon sehr schwer.
Schwappt hin und
die
her.
Meisten füllen so mit 15 Liter, das ist dann schon sehr anspruchsvoll.
Also je schneller ich das Wasser verspritze, umso leichter wird der Rucksack halt, das ist genau die so Kontraseite. Ja.
Ich möchte vielleicht zur Statistik noch was sagen, das war wahrscheinlich deswegen so nicht aufzuführen, weil wir einfach keine Zeit dafür gehabt haben. Ja? Und jetzt machen da jetzt auch Medienarbeit, ich habe auch sehr viele Medienanfragen bekommen. Und eine Anfrage war, wie viele Glutnester wir gelöscht haben vor einem Medium. Ja, und das war für mich, ich bin dann ein bisschen lauter geworden am Telefon, gesagt, ich will jetzt anders sagen, ich tue nicht Glutnester 10, die wir gelöscht haben, das waren unzählige. Also es war nicht immer ganz einfach, Medienanfragen zu beantworten. Mhm. Und das, man steht dort unter Beobachtung, wir sind auch natürlich oft verfolgt worden, aber das jetzt nicht von Medien, einfach die uns hinten nachgefahren sind, die für die einheimischen Medien dort produziert haben. Es war nicht immer... Ist aber gleich wie in Österreich, also es ist nicht so, dass natürlich, wir wissen, Social Media, wir machen selber gute Medienarbeit, das ist auch wichtig, aber kann auch manchmal ein Hindernis sein.
Das glaube ich. Weil du sagst Medienarbeit, mir ist aufgefallen, ein Beitrag, umfangreicher Beitrag in der Zeit im Bild und da steht dann immer eine Bildquelle dabei und wenn eine Bildquelle dabei steht, weiß man, aha, das hat der ORF in diesem Fall nicht selbst gefilmt und da steht dann SIT-Team, also das ist das schnelle Informations- und Dokumentationsteam, also ihr habt ein eigenes Öffentlichkeitsarbeitsteam mit, das dann die österreichischen Medien mit einem qualitativen Bildmaterial versorgt.
Ja, wir haben einen wirklich super ÖA-Mann mitgehabt. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, der aufbereitet hat, der zu mir gesagt hat, wo ich mich hinstellen soll, der es ein bisschen, sage ich mal, arrangiert hat, dass das wirklich gute Bilder sind und perfekte Bilder, die man verarbeiten kann, die der ORF verarbeiten kann, die Medien alle verarbeiten können. Ich glaube, medial präsent waren wir ja wirklich sehr gut. Aber wir haben nicht nur einen guten Medienmann mitgehabt, sondern man sollte vielleicht auch erwähnen, wir haben auch vor allem medizinischen Dienst zwei Mitglieder mitgehabt, die uns auch versorgt haben, auch mit Kleinigkeiten, mit Blasen an die Füße oder mit ein paar Aufkratzer und die auch wirklich intervenieren haben müssen. Und wir haben auch das Werkstättenteam mitgehabt, ein eigenes Werkstättenfahrzeug, die Dankarbeit haben an unsere Leute geschlafen haben, die über die Nacht alle Pumpen wieder in Funktion gebracht haben, alle Gerätschaften überprüft haben, damit wir in der Früh wieder 100% einsatzbereit sind. Es waren zwei Mann mit, die Elektriker sind, die Mechaniker gewesen sind, die auch perfekte Arbeit geleistet haben.
Also gerade diese paar Leute, was da noch zusätzlich sind wirklich wertvoll im Einsatz. Man spürt sie einfach nicht, aber sie sind da. Und gerade wenn man auch zu einem Fotografen sagt oder auch zu einem Sanitäter, es hat sich gerade keiner verletzt, aber kannst du uns bitte vielleicht ein paar Flaschen Wasser bringen, weil die stehen am Strahlrohr oder mit dem Werkzeug in der Glut. Dann waren die auch nicht abgeneigt und sind einfach runtergegangen vom Berg und haben uns einfach mit Wasser versorgt oder mit Essen versorgt. Das ist ganz wesentlich, dass man solche Leute mit hat. Und die waren auch höchst motiviert und haben an diesem Team, an diesen Strang gezogen. Das war höchst imposant, dass das so gut funktioniert.
Einige Fragen sind auch gekommen, wie man sich denn am Sonderdienst Waldbrandbekämpfung beteiligen kann. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Was muss man denn eigentlich können? Was muss man mitbringen? Wie schaut vielleicht auch die Ausbildung aus?
Ja, man muss natürlich aktiv, fit sein, ja, man muss atemschutztauglich sein. Und so, wir haben ja unsere Ausbildung ja, wie ich es ja schon angesprochen, seit 2019 begonnen. Alle unsere Führungskräfte, die jetzt im Sonderdienst Waldbrand Zugskommandanten oder im Sonderdienstkommando sind, waren auch in Portugal, wo wir unsere ersten Schritte gemacht haben. Wir haben natürlich selbst die Ausbildung dann in Niederösterreich auf die Beine gestellt, in verschiedenen Modulen, wo wir praktische Ausbildung in allen Steig mit der Kooperation im Bundesheer machen, wo wir wirklich auch löschen können, die extra für unsere Sträucher und Bäume pflanzen, schnell wachsen. Also wir haben da in die Ausbildung wirklich viel Zeit investiert, aber wir sind damit noch nicht fertig. Das möchte ich noch mit ansprechen. Ich glaube, wir lernen mit jedem Einsatz und es gibt noch viele Dinge, die wir noch gar nicht in Betracht gezogen haben und ich spreche es auch an, auch wenn es vielleicht nicht das schönste Thema ist, aber Gegenfeuer legen. Also wir haben auch gesehen, viele arbeiten einfach mit Gegenfeuer. Das haben wir in Niederösterreich zwar schon mal diskutiert, aber noch nie in Betracht gezogen. Das sind auch Lehren für uns und auch für mich persönlich, dass wir uns diesem Thema widmen müssen, professionell widmen müssen. Da müssen wir unsere Führungskräfte in eine Ausbildung schicken, damit wir da auch gewappnet sind. Also ich glaube, das hat uns auch dieser Einsatz gezeigt, nicht nur der, sondern auch die vorangegangen sind. Dann müssen wir uns einfach weiterentwickeln. Das ist auch ganz, ganz wesentlich.
das ist halt auch, wie der Alex gesagt hat, auch wenn man da unten ist, wir haben unser System, wie wir arbeiten, aber natürlich gibt es auch diese Feuerwehren dort unten, haben viel schon mit dem Waldbrand oder Vegetationsbrandbekämpfung zu tun gehabt, die haben auch gute Ansätze, man muss sich das herauspicken, man muss auch sagen, wie der Alex sagt, jetzt das Gegenfeuersystem, das muss man alles einmal in Betracht ziehen, dass das vielleicht für uns auch ein Thema ist. Und das ist ganz wesentlich, diese Ausbildung. Und da bin ich auch sehr froh, dass auch der Sonderdienst Waldbrand mit den Module mitreden darf und mitgestalten darf, ja, im Feuerwehrsicherheitszentrum, wie das Modul ablaufen soll, dass man auch praxisnahe diese Ausbildung für die Sonderdienstmitglieder macht. Weil sonst macht das keinen Sinn, wenn man ganz in einer anderen Richtung ist. Und da sind wir eigentlich sehr gut drauf, auch für das WFBB3, also diese Führungsausbildung, ist gerade in Ausarbeitung vor einem Projektteam, was ganz wesentlich ist, dass diese Gruppenkommandanten wissen, um was es geht und was sie für Verantwortung am Eich haben für die Mannschaft und für das ganze Einsatzauftrag eigentlich.
Ja, und dann kommen wir zur Frage von Felix von der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzstetten. Wie kann man sich denn für einen Auslandseinsatz melden? Da muss man Teil des Sonderdienstes sein, nehme ich an.
Ja, muss man Teil des Sonderdienstes sein. Da gibt es auch schon immer Erhebungen, wer in welcher Woche eigentlich Zeit hätte. Also die Vorplanungen beginnen ja schon März, April, weil man kann ja in diesen Saisonen damit rechnen. Auch wenn in Österreich, man sagt, ein Sommer wie damals war, aber in Südeuropa war das nicht so. Und wie gesagt, da kann man sich schon melden und da weiß man schon, in welcher Woche wer ungefähr Zeit hat. Und so laufen die Planungen. Und wie gesagt, der Waldbrand-Sonderdienst ist ja geteilt in Vierteln. Das heißt, das ist, jedes Viertel hat eine gewisse Anzahl an Mitgliedern und die werden über den Zugskommandant eingemeldet. Und man kann halt jetzt nicht unzählige Mitglieder einmelden, weil es macht ja keinen Sinn, wenn man dann nicht irgendwo draufkommt für Übungen, für einen Einsatz, weil ich sage, das soll ja auch Sinn machen, dass man, wenn man ausgebildete Leute hat, dass man nicht zu viel hat, aber genau die richtige Zahl. Wir haben derzeit fast 500 Ausgebildete. Das ist wirklich eine enorme Zahl, aber trotzdem, in den Sommermonaten mit Prepositioning, mit Urlaub, es ist auf jeden Fall nicht zu wenig.
Man darf nicht vergessen, es ist vielleicht auch diese Feuerwehr, die was das Fahrzeug stationiert haben, sind maximal 1, 2, 3 Mitglieder von dieser Feuerwehr, weil die anderen Mitglieder auf diesem Fahrzeug im Einsatzfall werden einfach durch andere Feuerwehrmitglieder, der kann jetzt, weiß ich nicht, aus Mistelbach sein und der andere ist von Lilienfeld, werden einfach zusammengewürfelt, ja, und die werden dann zugeteilt und das funktioniert eigentlich wirklich auf Augenhöhe sehr gut. Und das ist das Wesentliche, dass man da eigentlich am gleichen Strang zieht. Ja, da alles jetzt angekündigt, in Friedenszeiten, sage ich, ist halt das in 4 Viertel geteilt, unser Sonderdienst, jeweils mit einem Zugskommandanten und einem Stellvertreter und einem, der was halt die Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der ist eben da, auch in Friedenszeiten die Ausbildung zu koordinieren, die Fahrzeuge zu koordinieren, die machen Zugsübungen. Und so wird eigentlich das Ganze eigentlich dezentral, sage ich mal, bis auf den kleinsten Gruppenkommandant heruntergebrochen. Und so wird auch die Informationsschiene weitergebracht. Und da ist auch, durch das ist auch die Motivation hoch, dass einer sagt, okay, dann fahren wir mit. Sagt einen zweiten Freund vielleicht in der Feuerwehr, ja, fahren wir zu zweit mit. Ich schaffe was, dass ich freikriege von der Familie, von Arbeitgeber. Und dann ist er auch dabei. Also das ist gut. So.
Was sind denn eure Learnings? Was nehmt ihr mit? Dinge, die ihr vielleicht im Nachhinein anders machen würdet oder Dinge, die ihr für den nächsten Einsatz mitnehmt?
Ich glaube, es sind immer so Schlagwörter oder Schlagsätze, aber Stillstand ist Rückschritt. Ich glaube, das ist, was man auf jeden Fall mitnimmt in der Ausbildung, sowohl in der Führungsausbildung, aber in der praktischen Ausbildung. Ja, und vielleicht, was ich persönlich noch mitnehme, also ich bin ein sehr kritischer Mensch, den wir kennen, weiß ich, dass ich immer glaube, wir sind nicht besonders gut aufgestellt. Das stimmt gar nicht. Wir sind wirklich auf einem sehr hohen Niveau, auch in der Ausbildung, in der Ausrüstung. Und ich sage, man muss wirklich froh und glücklich sein, dass man in so einem schönen Land wie Niederösterreich geboren wurde, dass wir da zu Hause sind. Mir bleibt der Bild auf jeden Fall in Erinnerung, wenn man bei uns vielleicht da irgendwo am Vormittag durch ein Dorf geht, sieht man vielleicht ältere Damen, die mit Einkaufstaschen nach Hause gehen und dort gehen die älteren Damen mit Löschrucksack nach Hause, weil sie einfach das Wasser drin haben, wenn da irgendwo zu einem eigenen Haus irgendwas brennt, dass sie löschen können. Ich glaube, das sind Dinge, die wir persönlich in Erinnerung bleiben.
Ja, man kann eigentlich schon sagen, unser Freiwilligensystem ist unglaublich, wenn man in einem anderen Land ist, weil uns ist ja da unten eigentlich auch so gegangen, der Alois wird das bestätigen, die ersten 2 Tage sind wir ein bisschen beobachtet worden von diesen Berufsfeuerwehren dort. Was können wir? Weil wir sind ja nur Freiwillige so auf dort. Wir werden ja nicht die narische Einsatzkraft haben und nach 2, 3 Tagen oder am 4. Tag hat uns der seine Freundschaft angeboten und hat gesagt, es ist ein Wahnsinn, was ist freiwillig und mit was für einer Motivation ihr dahinter steht. Und das in eurer Freizeit, in eurer Urlaubszeit, was ist da seid bei uns?
Sehr, sehr, sehr spannend. Landesfeuerwehrrat Alois Zaussinger und Oberbrandinspektor Manfred Trauner, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und dass ihr uns ein Stück mit nach Montenegro genommen habt. Dankeschön.
Danke für das informative Gespräch.
Dankeschön.
Und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wenn die Folge für euch genauso spannend war wie für mich, dann freue ich mich, wenn ihr sie teilt. Ganz einfach auf das Teilen-Icon klicken in eurer Podcast-App oder die URL kopieren und dann könnt ihr die Episode zum Beispiel ganz einfach per WhatsApp verschicken. Ich habe auch ein paar Episodentipps für euch, wenn ihr mehr wissen wollt über den Sonderdienst Waldbrandbekämpfung. Wir haben eine komplette Folge dazu aufgenommen. Das ist die 19. Episode. Auch zum Waldbrandeinsatz in Frankreich vor ein paar Jahren gibt es eine Folge, die Nummer 17. Und wenn ihr ein, mittlerweile muss man schon fast sagen, History-Special hören wollt, in der allerersten Episode geht es um den Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang an der Rax. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr!